was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu unserem achten Teil der Serie Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Wir haben jetzt das Thema der Brüdergemeinde oder Brüderbewegung. Wir sind im zweiten Block, wo es um die Freikirchen geht. Der erste Block hatte die Großkirchen zum Inhalt und im zweiten Block sind wir bei den Freikirchen. Und gerade die Brüderbewegung ist, denke ich, sehr interessant zu sehen, was die sagen, was sie glauben, wo sie herkommen und was so ihr Einfluss auf die Christenheit gewesen ist. Ich lade Sie ein, dass wir zu Anfang zusammen beten. Himmlischer Vater, wir möchten wieder dein Wort studieren und dein Wort lesen. Und wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass er uns führt, dass er unsere Herzen öffnet, dass er unsere Gedanken lenkt und dass wir das, was du uns sagen möchtest, verstehen und auch umsetzen. Segne du uns und sei du bei uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, die Brüderbewegung. Der Titel ist schon sehr interessant, weil es ja die meisten Kirchen haben irgendwelche Titel wie, was weiß ich, Baptisten oder Methodisten. Brüderbewegung ist ja schon wieder in sich irgendwo ein Programm. Obwohl es auch nicht so deutlich ist, denn Brüder sind wir eigentlich alle, wenn man innerhalb der Gemeinde schaut. Man nennt sich ja Brüder und Schwestern. Aber wir wollen uns mal anschauen, wo das herkommt und doch der Name herkommt und auch diese Bewegung herkommt. Wir haben wieder vier Teile. Es geht um die Geschichte und die Verbreitung. Zweitens, wo sie übereinstimmt mit der Bibel. Drittens, wo es Abweichungen gibt zur Bibel. Und viertens, Hinweise, die für unser Leben wichtig sind. Ja, wo kommt die Brüderbewegung her? Die Geschichte, der Ursprung. Sie kommt eigentlich aus dem 19. Jahrhundert. Und zwar, der Ursprung ist in Irland. Irland und auch Schottland eigentlich waren immer schon sehr gläubige Gebiete, wo viele Menschen wohnten, die mit Gott verbunden waren und an Gott glaubten. Und 1829 war so der Ursprung der Brüderbewegung. Und zwar, man hat sich dann getroffen, Gläubige haben sich getroffen in Hauskreisen. Sie wollten keiner Denomination, keiner Kirche angehören, weil damals gab es eine Zeit, wo man sagte, auch generell unter vielen treuen Gliedern und treuen Christen war man sehr suspekt gegenüber allem, was organisiert war. Deswegen in dieser Erweckungszeit des 19. Jahrhunderts war man skeptisch gegenüber Organisationen. Und das war hier auch so. Man traf sich dann in Hauskreisen oder sonst irgendwo und war einfach so erstmal ohne Organisation miteinander verbunden und hat Gottes Wort studiert. Und einer von den Ersten, die das organisiert hatten und mit dabei waren, war John Nelson Darby. Er hatte eigentlich den Schwerpunkt auf der Frage der Heiligung und Absonderung. Er sagte, wir müssen uns Gott mehr nähern und ihm ähnlicher werden. Und durch Absonderung gegenüber der Welt und den weltlichen Dingen können wir in der Heiligung Fortschritte machen. Und das war etwas, was auch generell damals den Zeitgeist sehr stark getroffen hat. Viele dieser Bewegungen, auch nachher die Methodisten und auch die Baptisten in der Zeit, haben das auf ihren Fahnen geschrieben gehabt. Absonderung von der Welt und Hinwendung zu Christus und Fortschritte in der Heiligung. Es gab einen zweiten Zweig, der ähnlich auch wichtig ist. Und zwar, der war vor allen Dingen Georg Müller, derjenige, der hier so führend war und auch dafür stand. Das ist die Frage der Einheit, der Mission und der Diakonie gewesen. Also weniger die Absonderung, sondern mehr die Mission im Vordergrund, Menschen zu erreichen, eine Einheit zu bilden, dass die Christen zusammenhalten und einig sind in ihrem Glauben und ihrem Leben. Und Diakonie auch, dass man sich um andere kümmert, dass man sich um Waisenkinder kümmert und um Bedürftige und um alte Menschen und kranke Menschen. Das war so der Schwerpunkt von Georg Müller. Es gab dann diese beiden Zweige hatten auch noch andere Unterschiede. Und zwar einmal gibt es die offenen Brüder und die geschlossenen Brüder. Das hat nichts mit den Brüdern selbst zu tun, sondern es ging hier eigentlich um die Frage des Abendmahls. Die geschlossenen Brüder sagten, dass das Abendmahl nur an die ausgeteilt werden darf, die auch dazugehören und die auch mal eine gewisse Heiligungsstand erreicht haben. Während die offenen Brüder für das offene Abendmahl plädiert haben. Das heißt, sie haben gesagt, jeder Gläubige und jeder Christ, der wiedergeboren ist, der mit Gott lebt, kann am Abendmahl teilnehmen. Und auch Christen anderer Kirchen dürfen, wenn wir Abendmahl feiern und sie uns besuchen, dürfen sie auch beim Abendmahl teilnehmen. Und das gab einen großen Streit um diese Frage. Und der war so groß, dass sie gesagt haben, wir machen zwei Zweige. Sie haben sich nicht einigen können. Und so ist der eine Zweig um Georg Müller. Das waren diejenigen, die offenen Brüder waren. Die haben gesagt, wir wollen ein offenes Abendmahl haben. Und auch, so haben sie es auch praktiziert. Und der Zweig um John Darby, die haben das geschlossene Mahl gehalten. Und es ging sogar so weit, dass sie teilweise die geschlossenen Brüder gesagt haben, wenn jemand von den offenen Brüdern bei uns am Abendmahl kommt, dann darf er auch nicht teilnehmen, weil der nicht zu uns gehört. Also es war dann schon deutlich, dass es da nicht diese Einigkeit gab und die Einheit, die sie eigentlich ja doch brauchten und haben wollten. Ja, 1851 war dann der Beginn der Brüderbewegung in Deutschland, dass auch in Deutschland der Einfluss da war und auch dann auch sich viele dem angeschlossen haben. Und interessant ist auch, dass sie dann auch einen Verlag gegründet haben, den Onken Verlag. Es gab auch dann einen von der Brüdergemeinde, der hieß Onken, der hat diesen Verlag gegründet. Und die haben dann auch christliche Literatur herausgebracht und sie haben auch 1871 die Elberfelder Bibelübersetzung herausgebracht. Das war über viele, viele Jahrzehnte, war es eigentlich die Übersetzung, die sehr bibeltreu, sehr, sehr gut und sehr genau gewesen ist und ein Standardwerk in der deutschen Übersetzungskultur der Bibel war. Wir hatten natürlich auf der einen Seite auch die Lutherbibel gehabt und die Lutherbibel war teilweise auch gut. Es gab ja verschiedene Revisionen von der Lutherbibel. Einige waren gut, andere waren nicht ganz so gut. Aber die Elberfelder hatte eigentlich von vornherein den Anspruch gehabt, auch wenn der Text manchmal ein bisschen holprig war, aber möglichst genau das wiederzugeben, was im Grundtext geschrieben steht. Die Verbreitung. Weltweit hat die Brüdergemeinde ungefähr 1 Million Mitglieder. Das ist eigentlich weltweit gesehen nicht so viel. In Deutschland sind es 40.000. Ja. Und dafür, dass sie eigentlich eine überschaubare Größe haben, haben sie doch recht großen Einfluss gehabt und auch immer noch auf die christlichen, konservativen christlichen Kreise. In Deutschland heißen sie jetzt offiziell Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Das ist übrigens der gleiche Name wie auch die Baptisten. Und zwar, die Brüdergemeinde hat sich dann auch im letzten Jahrhundert mit den Baptisten zusammengeschlossen. Und deswegen haben sie den gleichen Namen, den gleichen Dachverband. Und sie sind auch übrigens von ihrer Lehre her sind sie ziemlich ähnlich. Es gibt ein paar Unterschiede und vor allen Dingen auch von der Auswirkung nach außen, von dem Lebensstil. Aber da ist kein großer Unterschied. Deswegen haben sie auch diesen gemeinsamen Dachverband gegründet. Die Baptisten haben dann immer in Klammern dahinter noch Baptisten stehen, was natürlich die Brüdergemeinde dann nicht so macht. Ja, schauen wir uns an, wo sie mit der Bibel übereinstimmen. Jetzt kann man die 4 Soli der Reformation dazu zählen. Wie alle Freikirchen hat auch die Brüdergemeinde das Prinzip der Reformatoren übernommen. Erstens Sola Scriptura, zweitens Solus Christus, drittens Sola Gratia und viertens Sola Fide. Sola Scriptura geht darum, was die Grundlage unseres Glaubens ist, dass die Bibel die alleinige Grundlage ist. Und gerade die Baptisten und auch die Brüdergemeinde sind sehr stark bibelorientiert. Dass sie sagen, die Bibel soll unser Maßstab sein und sie richten sich danach. Und das klappt auch in großen Teilen sehr gut. Solus Christus heißt, dass Christus allein die Erlösung für uns bedeutet. Und auch die anderen beiden, Sola Gratia, Sola Fide, da geht es um die Frage, wie wir erlöst werden. Sola Gratia allein aus Gnade und Sola Fide allein durch den Glauben. Und zwar diese 4 Solas oder Soli sind eigentlich aus der Reformationszeit der großen Reformatoren. Weil sie hier die Lehren der katholischen Kirche gesehen haben, dass die Kirche sagte, dass die Tradition über der Bibel steht und die Erlösung nicht allein durch Christus ist und auch nicht durch Gnade und durch Glauben, sondern dass die Werke eine große Rolle spielen. Und deswegen haben die Reformatoren diese Prinzipien herausgearbeitet und das ist bis heute die Grundlage von allen protestantischen und evangelischen und reformatorischen Kirchen und Bewegungen. Ja, welche weiteren Lehren haben sie noch, die mit der Bibel übereinstimmen? Das ist natürlich die Inspiration der Bibel. dass sie auch wirklich glauben, die Bibel ist Gottes Wort. Sie enthält es nicht nur, sondern es ist Gottes Wort. Sie gehören damit zum konservativen Bereich der Christenheit, der protestantischen Christen. Sechstens, die Taufe durch Untertauchen. Wie die Baptisten haben auch die Brüderbewegung, dass sie sagen, wir möchten nach der Bibel gehen und die Bibel spricht von der Glaubenstaufe. Sie spricht davon, dass wir nicht Säuglinge besprengen sollen, sondern dass wir die Menschen durch eigene Entscheidung, nach eigener Entscheidung durch Untertauchen taufen und dann auch in die christliche Gemeinde führen. Siebtens, das allgemeine Priestertum. Die Brüdergemeinde hat das sehr stark gefördert, dass sie gesagt haben, jeder soll jedes Amt ausführen können. Deswegen haben sie auch sehr häufig keine Pastoren gehabt, die jetzt bezahlt waren. Das waren alles nur Dienste, die Laien ausgeführt haben. Und es ging sogar so weit, dass sie gesagt haben, dass auch die Predigten nicht von Pastoren gemacht wurden, sondern von Laiengliedern, weil es eigentlich bei ihnen keine Pastoren gab. Und sie haben gesagt, wir wollen den Heiligen Geist wirken lassen. Und in üblicher Weise hat sich niemand auf die Predigt vorbereitet, sondern sie sind zum Gottesdienst gegangen und dann ist einfach jemand aufgestanden und hat dann eine Predigt gehalten aus dem Stegreif. Der Vorteil war natürlich, dass dann auch das immer wieder Abwechslung war. Dann hat mal der eine, mal der andere eine Predigt gehalten. Es war selten, dass mal jemand zwar miteinander die Predigt gehalten hat, es sei denn, jemand war vielleicht irgendwo aus dem Ausland oder von weiter weg da, der dann auch eingeladen worden ist und dann auch Predigtserie gehalten hat. Der Nachteil ist natürlich, dass manchmal die Predigten dann auch nicht den Tiefgang hatten, weil wenn ich mich zu Hause hinsetze und studiere und das Wort studiere, dann kann ich natürlich im Studium des Wortes zu Hause, kann ich Einsichten bekommen, da kann ich im Grundtext forschen, da kann ich hier und dort Dinge vergleichen. Und wenn man durch den Heiligen Geist geführt zu Hause die Bibel studiert, dann kann man Dinge auch in der Predigt weitersagen, was sie dann nicht konnten. Das heißt, sie sind immer nur von dem ausgegangen, was sie gerade, wenn sie den Text gelesen haben, was sie so gerade, was der Heilige Geist ihnen vielleicht gerade eingeben könnte oder was sie noch sowieso im Kopf haben. Deswegen sind ja manchmal die Predigten, haben da nicht die Tiefe gehabt, die sie haben hätten können. Achtens, sie haben einen bescheidenen Lebensstil. Das heißt, sie haben gesagt, sie möchten in ihrem Lebensstil, vor allen Dingen in der Kleidung, nicht die Mode dieser Welt mitgehen, sondern sie wollen sich bewusst unterscheiden von den Menschen dieser Welt durch eine einfache Kleidung. Ja, die Frauen haben meistens auch Kopftücher gehabt und auch Kleider und lange Kleider und lange Röcke und haben dann gesagt, ein bestimmter Kleidungsstil, haben sie gesagt, das muss der sein, der für alle jetzt verbindlich ist. Und natürlich das Prinzip, dass die Bibel sagt, dass man sich bescheiden kleiden soll. Das ist ein Prinzip, was gut ist. Die Frage ist natürlich, inwiefern man auch Einzelheiten vorschreiben kann. Ja, neuntens, Jesu Wiederkunft ist für sie auch ganz wichtig und im Blickfeld gewesen, dass sie sagen, Jesus kommt bald wieder und wir wollen uns auf Jesu Wiederkunft vorbereiten und natürlich auch in den Lebensstilfragen, in der Heiligung Fortschritte machen und auch dadurch diese Wiederkunft auch in unserem Herzen haben und uns darauf vorbereiten. Punkt 3, Abweichungen von der Bibel. Wenn wir über die Abweichungen sprechen, dann geht es nicht darum, andere Kirchen zu kritisieren oder schlecht zu machen, sondern es geht darum, einfach nur zu zeigen, wo finden wir Licht, wo ist Wahrheit und wo gibt es Abweichungen von der biblischen Wahrheit. Deswegen, auch wenn ich das hier nur kurz anspreche, ich werde bei jedem Punkt immer, wo es Abweichungen gibt, auch immer einen Bibeltext dazu anführen, der deutlich macht und zeigt, wo die Abweichung liegt. Aber wichtig ist, dass man selbst zu Hause das nochmal studiert. Das heißt, dass man schaut, wo sind noch weitere Texte? Wie kann ich das Thema umfassend studieren, um mir klar zu werden, was eigentlich jetzt hier wirklich biblische Wahrheit ist und wo wir wirkliches Licht finden und Gottes Wort besser verstehen lernen. Und es ist auch so, dass in jeder Kirche und jeder Konfession es auch Menschen gibt, die wirklich aufrichtig Gott folgen, Gott dienen und auch mit dem Herzen dabei sind. Deswegen geht es auch nicht darum, die Menschen zu kritisieren, sondern zu gucken, wo gibt es Lehren innerhalb von Kirchen, die einfach mit der Bibel nicht übereinstimmen. Bei der Brüdergemeinde haben wir dann erstens die geheime Entrückung. Das sind übrigens jetzt ungefähr die gleichen Dinge, wie das auch bei den Baptisten der Fall gewesen ist, weil hier die Lehren und die Einstellungen ähnlich sind. Die geheime Entrückung, der Dispensationalismus, zweitens die Lehre der Unsterblichkeit der Seele, drittens die ewige Qual in der Hölle, viertens, das Prinzip einmal gerettet, immer gerettet. Fünftens, die Sonntagsheiligung. Und sechstens, dass das Gesetz nicht mehr Gültigkeit hat seit Jesu Tod. Wir gucken uns die Dinge nochmal im Einzelnen an. Erstens, die geheime Entrückung. Wie ähnlich auch die Baptisten, glauben auch die Brüdergemeinde, dass sie, bevor Jesus kommt, schon in den Himmel entrückt werden. Und zwar noch bevor die Plagen auf diese Erde kommen und die letzte Trübsal kommt, wird es eine Entrückung geben, wo die Gläubigen eine Mal weg sind, sind entrückt in den Himmel. Und wenn sie natürlich dann gerade beim Autofahren waren, dann fährt das Auto ohne Fahrer weiter. Oder wenn gerade ein Christ ein Flugzeug gesteuert hat, dann ist das auf einmal weg und dann wird das Flugzeug natürlich abstürzen. Weil dann, deswegen wird Chaos auf der Welt sein, wenn überall Menschen entrückt werden. Aber diese Lehre ist nicht biblisch. Ich hatte vorhin bei den Baptisten schon mal diesen Vers angeführt. Matthäus 24, Verse 39 bis 41. Dieser Vers wird von ihnen sehr häufig verwendet, um zu zeigen und deutlich zu machen, dass sie sagen, hier wird eine Trennung sein zwischen den Gläubigen, die entrückt werden, und den anderen, die nicht entrückt werden. Da steht zu lesen, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Und jetzt sagen sie, seht ihr, das wird mitten im Leben sein, auf einmal ist der eine angenommen, entrückt und der andere wird preisgegeben, bleibt auf dieser Erde. Aber da gibt es einige Denkfehler. Erstens, hier steht nicht, dass die angenommen sind, sofort entrückt werden, sondern sie werden angenommen, das heißt, sie sind gerettet. Hier steht nicht, dass preisgegeben, steht nicht, dass sie bei der Entrückung zurückgelassen werden, steht hier auch nicht. Ja. Und drittens steht hier der Zeitpunkt deutlich dabei. Der Zeitpunkt ist nicht die Entrückung, sondern im Vers 39 steht der Zeitpunkt, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Und das Kommen des Menschensohns ist das, was in den Versen davor steht, nämlich in Matthäus 24, Vers 30. Und dort steht, dass der Menschensohn kommen wird auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Sichtbar, hörbar, als Höhepunkt der Weltgeschichte. Das heißt, dass dieses Kommen des Menschensohns in den Wolken des Himmels, das ist der Zeitpunkt, wo die Menschen getrennt werden, wo die Schafe von den Böcken getrennt werden, wo die Gläubigen mit Jesus in den Himmel gehen werden und wo die nicht gerettet sind, die Gottlosen oder die Ungläubigen, dass die mit dieser Erde vergehen werden und sterben werden. Ja. Und natürlich wird dieser Schnitt komplett durchgehen, durch Familien, durch Arbeitskollegen, durch Freunde hindurch. Das heißt, dass wir hier eine Situation haben, dass dieser Bibeltext nicht die geheime Entrückung anspricht, sondern dass dieser Bibeltext zeigt, dass wenn Jesus wiederkommt, es zwei Gruppen von Menschen gibt, die einen, die gerettet werden, und die anderen, die verloren gehen. Zweitens, die Unsterblichkeit der Seele. Leider ist dieser Punkt, ähnlich wie auch die Frage des Sonntages, fast bei jeder Kirche wieder sichtbar. Dass sie glauben, dass der Mensch eine unsterbliche Seele hat, die, wenn der Mensch stirbt, weiterlebt. Im Psalm 146, Vers 4 steht, was geschieht, wenn ein Mensch stirbt, wie der Zustand während des Todes ist. Dort steht, denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Das heißt, wenn ein Mensch tot ist, dann hat er keine Pläne mehr, er hat kein Denken mehr, er kann nichts mehr tun, weil er tot ist. Ja. Es ist jetzt so, es gibt Einigkeit unter den Christen in der Frage, was ist nach der Auferstehung? Nach der Auferstehung sagt man, okay, das werden wir bei Gott im Himmel sein, in der Ewigkeit sein, auf der neuen Erde sein, und da wird es kein Tod geben und keine Sünde und da wird alles gut sein. Aber die Frage, die wichtig ist, das ist die Frage, was geschieht zwischen dem Sterben eines Menschen, wenn er tot ist, und der Auferstehung in dieser Zwischenzeit. Da sagt die Bibel, die Toten schlafen. Die schlafen im Grab. Und Gott wird sie bei der Auferstehung wieder auferwecken aus dem Grab. Ja. Während eben die katholische Kirche gesagt hat, aus dem 4. bis 6. Jahrhundert, wo die Vermischung mit dem Heidentum sich entwickelt hatte, nein, der Mensch lebt weiter. Der Körper ist zwar tot, aber der Mensch selbst lebt weiter. Sein Bewusstsein, seine Seele. Und die hat dann eben, und da sie eben weiterlebt, muss sie doch irgendwo sein. Dann ist sie halt irgendwo entweder im Himmel oder in der Hölle. Aber dieser Gedanke kommt in der Bibel nicht vor. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, der Tote ist tot. Er hat keine Pläne, wie Psalm 146 deutlich sagt. Drittens, die ewige Höllenqual. Auch die Brüdergemeinde hat diese Vorstellung. Und manchmal wurde auch bei den Baptisten und auch bei der Brüdergemeinde diese Lehre so stark betont und den Menschen Angst gemacht, dass man gesagt hat, wenn du nicht ewig in der Hölle schmoren und brennen willst, dann komm doch zu Jesus, dass es als Druckmittel benutzt worden ist, um Menschen zur Bekehrung zu führen. Natürlich kann es sein, dass jemand aus Angst vor der Hölle auch sich bekehren kann, aber das Motiv ist nicht das Beste. Natürlich kann eine Angst schon ein Anfangsschub sein, aber die entscheidende Motivation sollte immer die Liebe zu Gott sein. Denn wenn wir uns einen Erlösungsplan anschauen, wenn wir uns den Charakter Gottes anschauen, dann geht es darum, dass wir Jesus, Gott, kennenlernen, dass wir seine Liebe kennenlernen, dass er für uns auf die Welt gekommen ist, für uns gestorben ist. Und je mehr wir Gottes Liebe in unserem Herzen spüren und erkennen, desto deutlicher werden wir auch bereit sein, unser Leben ihm hinzugeben. Wenn wir nur aus Angst Gott dienen, dann wird das nicht lange halten. Aber wir dürfen aus Liebe Gott dienen, wenn wir sehen und wissen, dass er für uns sorgt, dass er unser Vater ist, dass er sich um uns kümmert, dass er uns führt, dass er unser Bestes möchte und dass er für uns, auch für die Ungläubigen, niemals eine ewige Höllenqual vorgesehen hat. Was wäre das auch für einen Gott, der Gefallen daran hätte, seine Geschöpfe ewig zu quälen? Ja. 2. Petrus 2, Vers 6, dort heißt es, Gott hat die Städte Sodom und Gomorra in Schutt und Asche gelegt und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt für die Gottlosen in späteren Zeiten. Das heißt, Sodom und Gomorra ist schon ein Gerichtshandeln Gottes gewesen. Es gab einige Punkte, wo Gott Gericht gehalten hat, über die Menschen schon. Das war bei der Sintflut gewesen, bei Sodom und Gomorra. Und das ist ein Beispiel, steht hier, für die Gottlosen in der letzten Zeit. Das heißt, auch hier wird Gott Gericht halten. Und genauso wie er mit Sodom und Gomorra das gemacht hat, wird es am Ende auch sein. Und was ist mit Sodom und Gomorra? Gibt es da eine ewig brennende Hölle, wo die Menschen heute noch da leiden und drin sind? Nein, natürlich nicht. Sondern da ist Feuer vom Himmel gefallen und Sodom und Gomorra ist zerstört worden. Die Menschen sind umgekommen und waren tot. Und das ist genau auch ein Beispiel, ein Typus, was in der letzten Zeit geschieht, nach den 1000 Jahren, wenn der feurige Pfuhl da ist, dann wird Feuer da sein und die Ungläubigen werden dann im Feuersee sterben, den zweiten Tod sterben, den ewigen Tod sterben. Außerdem sagt die Bibel auch, der Sünde soll ist der Tod, das heißt, die Folge der Sünde ist der Tod und nicht ewige Qual. Und außerdem heißt es in Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das heißt, das ewige Leben haben wir nicht von uns selbst. Das ewige Leben haben wir als Gabe Gottes durch den Tod Jesu. Denn wenn wir eine unsterbliche Seele hätten, dann müssten wir, wenn wir nicht gerettet werden, dann natürlich irgendwo ewig sein, in der Hölle sein. Aber es steht nicht, dass der Mensch als natürliche Gabe ewig lebt, sondern da steht, dass wir durch Jesus ewiges Leben haben. Natürlich das ewige Leben bei Gott. Aber derjenige, der nicht an Gott glaubt, wird eben kein ewiges Leben haben. Und wenn er kein ewiges Leben hat, dann ist das Gegenteil davon Tod, der ewige Tod. Und wenn wir dann Texte haben, wo steht, dass sie brennen werden von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann sagen einige, ja, guck, hier steht es doch, ja, in Offenbarung 20 oder in Offenbarung 14. Aber da muss man jetzt Folgendes verstehen. Das Wort, was hier steht für Ewigkeit, heißt Aion. Das kann man übersetzen entweder mit ewig, im Sinne von unendlich lang, oder man kann es auch übersetzen als Zeitalter. Es gibt diesen Äon und es gibt den nächsten Äon. Und wenn man das als Zeitalter übersetzt, dann kann man es verstehen, was damit gemeint ist. Nämlich, dass hier der Feuersee sein wird und sie werden gequält werden von Äon bis zu Äon. Das heißt, von dem jetzigen Zeitalter bis zu dem Anbruch des neuen Zeitalters, was Gott denn haben wird, wenn er die neue Erde schaffen wird. Das heißt, dass sie eine Zeit lang von einem zum anderen Zeitalter brennen werden. Aber dann ist es zu Ende, weil das Zeitalter zu Ende ist und dann wird auch das Brennen zu Ende sein. Deswegen wird auch gesagt, dass dieser Feuersee, der feurige Pfuhl, der zweite Tod ist, der Sündentod ist, den auch Jesus für uns ja schon erlitten hat. Und Jesus hat auch nicht ewig irgendwo, ist in der Hölle gewesen ewig, sondern er hat ja den Tod bezahlt für uns. Und Jesu Tod ist ja ein Zeichen dafür, was die Ungläubigen erleben werden, wenn sie die Sünde tragen müssen. Jesus hat die Sünde für uns getragen und dann ist daran gestorben, den zweiten Tod. Die Ungläubigen werden auch ihre Sünde tragen und werden auch den zweiten Tod sterben. Das ist dann der ewige Tod. Die Auswirkung wird ewig sein, dass sie ewig tot sind, aber nicht der Prozess des Sterbens. Viertens, das Prinzip einmal gerettet, immer gerettet. Es gibt viele Christen, die glauben, dass man nicht mehr verloren gehen kann, wenn man einmal bei Gott ist. Paulus schreibt einmal im 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 10, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. Ja, Demas war ein Mitarbeiter von Paulus. Und wenn man sich anschaut, was Paulus und seine Mitarbeiter alles geleistet haben, wie sie umhergereist sind, Menschen Gottes Wort weitergegeben haben und verfolgt wurden und was sie auf sich genommen haben, dann waren sicherlich die Mitarbeiter von Paulus, das waren gläubige Menschen, die gerettet waren und die wirklich vom Herzen dabei waren. Aber es gibt jederzeit die Möglichkeit, dass auch ein treuer Christ auch wieder diese Welt liebgewinnen kann und Gott den Rücken kehren kann. Warum? Weil Gott jedem Menschen zu jeder Zeit den freien Willen lässt. Weil Gott Liebe ist, ist sein oberstes Prinzip, was er überhaupt hat in dieser Welt, ist die Freiheit. Er lässt jedem Wesen, ob das ein Engel ist oder ob das Menschen sind, jederzeit die absolute Freiheit. Dass er selbst entscheiden kann, welche Richtung er einschlagen möchte. Deswegen kann auch jeder Mensch wählen. Gottes Geist wirkt an seinem Herzen, dass er sich zu Gott hingezogen fühlt. Aber jeder Mensch kann selbst entscheiden. Möchte ich Ja sagen dazu, mich zu Gott hinziehen lassen und an Gott glauben, mein Leben Gott übergeben, oder möchte ich es nicht? Und selbst wenn wir bei Gott sind, Gottes Kinder sind, dann können wir jederzeit die freie Entscheidung in Anspruch nehmen und sagen, ja, ich will oder ich möchte nicht. Und wie gesagt, hier haben wir ein Beispiel in der Bibel, dass Demas wieder vom Glauben abgefallen ist. Fünftens, die Sonntagsheiligung. Die Sonntagsheiligung, und mich wundert, dass manchmal gerade so sehr bibeltreue Christen das nicht besser erkennen. Weil das ist ein Thema, was so offensichtlich ist, dass der Sonntag nicht ein einziges Mal in der Bibel erwähnt wird als ein Tag zum Feiern oder zum Gottesdienst halten oder zum Ruhen. Wir haben im Neuen Testament 8 Bibeltexte, wo der erste Tag der Woche vorkommt, der Sonntag. Aber da wird nur gesagt, dass Jesus auferstanden ist, dass die Frauen zum Grab gekommen sind. Da steht drin, dass man am ersten Tag der Woche was bei sich zu Hause zurücklegen soll für die Sammlung, die dann passieren soll. Oder dass einmal Paulus seine Rede den ganzen Sabbat hindurch gehalten hat und am ersten Tag der Woche, am Abend, also am Samstagabend, dann die Rede bis Mitternacht hingezogen hat und so weiter. Aber es steht nirgendwo, dass man den Sonntag als Ruhetag halten soll. Sondern es steht immer vom Sabbat, dass Sabbat Gottestag ist. Und man kann ja geschichtlich nachweisen und zeigen, dass im 4. Jahrhundert die katholische Kirche den Sonntag eingeführt hat als Ruhetag. Und das kam von dem Heidentum, weil bei den Heiden die Sonne verehrt worden ist und damit der Tag der Sonne als Tag der Verehrung der Sonne eine besondere Rolle gespielt hat. Und das kam eben in das Christentum hinein. Und das heißt, dass die Sonntagsheiligung keine biblische Begründung hat, sondern aus dem Katholischen kommt. Hesekiel 20, Vers 20 haben wir eine deutliche Aussage über den Sabbat. Dort heißt es, und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Ja. Der Sabbat ist ein Zeichen. Warum? Es ist interessant, die anderen Gebote, vor allen Dingen die Gebote aus dem zweiten Teil, die letzten 6 Gebote, sind im Gewissen des Menschen verankert. Das heißt, wenn ein Mensch tötet oder stiehlt oder die Ehe bricht oder neidisch ist, dann sagt sein Gewissen ihm, das ist nicht in Ordnung. Deswegen gibt es auch viele Menschen, die nicht an Gott glauben, die nicht irgendwo Jesus nachfolgen oder sich für ihn entschieden haben, die trotzdem diese Gebote halten. Einfach weil ihr Gewissen ihnen das sagt und weil sie merken und wissen, das ist gut so, das ist vernünftig. Der Sabbat ist das einzige Gebot, was wir nicht im Gewissen verankert haben. Das heißt, wenn der Mensch vom Sabbat nichts weiß, macht er sich niemals ein Gewissen, dass er den Sabbat nicht hält. Weil das Gewissen uns das nicht sagt. Das bedeutet, wenn ein Mensch den Sabbat hält, dann macht er es nur aus dem Grund, weil er in den 10 Geboten das gelesen hat und sagt, ich entscheide mich, den Sabbat zu halten, weil Gott es gesagt hat. Deswegen ist der Sabbat ein Zeichen dafür, dass ein Mensch, der ihn hält, zu Gott gehört, sich für Gott entschieden hat. Ja, der Sabbat ist natürlich nicht etwas, was ein Mittel zur Erlösung darstellt, sondern es ist ein Zeichen, dass wir zu Gott gehören, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir mit Gott leben, dann haben wir auch den Wunsch, Gottes Willen zu tun und seine Gebote zu halten. Die Gebote und der Sabbat sind nicht der Weg zur Erlösung, sondern sie sind die Folge der Erlösung. Wenn ich mit Jesus lebe, dann gibt er mir den Sabbat als Geschenk, als eine Zeit der Ruhe, des Friedens und des Segens mit ihm. Ja, Punkt Nummer 6, das Gesetz ist mit Jesu Tod aufgehoben. Da gibt es einen Bibeltext in 1. Korinther 7, Vers 19, wo Paulus ganz deutlich unterscheidet zwischen dem Zeremonialgesetz und dem Sittengesetz, den 10 Geboten. Er sagt hier nämlich, die Beschneidung ist nichts und die Unbeschnittenheit ist nichts, sondern Gottes Gebote halten. Wir haben in der Bibel verschiedene Gesetze. Wir haben im Alten Testament das bürgerliche Gesetz, das von den Nationen der Juden war. Wir haben das Zeremonialgesetz, das waren Opfergesetze und Priestergesetze. Drittens haben wir die 10 Gebote, das Sittengesetz, das Moralgesetz und wir haben dann noch Gesundheitsgesetze und Hygienegesetze und so weiter. Und auch im Neuen Testament werden diese Gesetze unterschieden. Und es ist ganz deutlich, dass das Sittengesetz, die 10 Gebote, dass dieses Gesetz noch gilt. Und dass das andere Gesetz, das Zeremonialgesetz, was eben nur die Opferungen zeigte, die auf Jesus hinwiesen, auf Jesu Tod hinwiesen. Denn die Opferungen und die Priestergesetze waren ja Hinweis auf Jesu Tod, der kommen würde. Und dass jetzt hier dadurch sie im Glauben an den kommenden Messias diese Dinge umsetzen. So ist also das Zeremonialgesetz ist etwas, wo wir sehen können, dass mit Jesu Tod aufgehört hat. Das Sittengesetz ist ewig gültig. Und das hat Paulus in diesem Bibeltext bestätigt, dass er sagt, die Beschneidung, das ist nämlich ein Teil des Zeremonialgesetzes, ist nichts, bedeutet nichts. Ob du so oder so bist, spielt keine Rolle. Aber was wichtig ist, Gottes Gebote halten. Und das sind natürlich die 10 Gebote. Das gilt noch, das ist wichtig. Natürlich nicht, um erlöst zu werden, sondern wenn ich Gottes Kind bin, halte ich die Gebote aus Liebe zu ihm. Ja, das waren also so ein bisschen diese Abweichungen von der Bibel, die wir hier bei der Brüderbewegung sehen. Auch die Hinweise, die Schlussfolgerungen, die wir rausziehen können, sind ungefähr die gleichen, die wir auch bei den Baptisten gesehen haben. Erstens, die Bibel lesen. Zweitens, die biblische Prophetie studieren. Drittens, persönliche Beziehungen zu Jesus eingehen. Viertens, der Gehorsam, Gottes Gebote zu halten. Ich habe hier ein paar andere Bibeltexte dazu genommen, wie bei den Baptisten. Beim ersten, die Bibel lesen. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Gottes Wort ist immer ein Licht. Das führt zum Licht hin. Wenn wir Gottes Wort nicht lesen, dann können wir auch nicht das Licht erkennen. Das Licht finden wir nur im Wort Gottes. Es gibt viele gute christliche Bücher. Die sind auch wertvoll und man kann auch hier und da auch mal was lesen. Aber es darf nie dazu führen, dass wir die Bibel dadurch vernachlässigen. Denn sie ist das Licht und sie führt zum Licht. Wir können auch keine Wahrheit erkennen. Wir können nicht die biblische Wahrheit erkennen, ohne die Bibel zu studieren. Und deshalb ist jeder gefordert, die Bibel selbst zu lesen. Nicht auf das zu vertrauen, was andere sagen, sondern Gott wird selbst uns führen. Und wenn wir einmal vor Gericht stehen, wird Gott dich fragen und wird nicht sagen, hast du doch alle die Lehren beherzigt, die deine Kirche dir vorgeschrieben hat. Nein. Was wird Gott fragen? Gott wird fragen, hast du auch alles das getan, was in meinem Wort steht? Hast du mein Wort gelesen und mein Wort befolgt? Das ist das Entscheidende, Gottes Wort zu kennen und zu folgen. Zweitens, die Prophetie der Bibel zu studieren. Die Prophetie der Bibel ist wichtig. In Offenbarung 1, Vers 3 steht, selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Hier geht es um das Buch der Offenbarung. Und hier wird denen, die die Offenbarung lesen und hören und verstehen und umsetzen, ein Segen verheißen. Warum? Weil die Offenbarung Dinge enthält, die für unser heutiges Leben wichtig sind. Zum Beispiel sagt Gott hier, wer das Malzeichen des Tieres annehmen wird in der letzten Zeit, der wird verloren gehen. Das heißt, wir müssen wissen, was ist das Malzeichen des Tieres? Dass ich es nicht annehme. Deshalb ist es wichtig, dass wir in der Endzeit uns mit Dingen beschäftigen, die Gott uns in seinem Wort sagt. Und er offenbart uns das, was das Malzeichen des Tieres bedeutet. Das kann man herausfinden. Man muss nur beten, studieren und sich vom Gottesgeist führen lassen. Denn der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Drittens, die persönliche Beziehung zu Jesus. Die richtigen Lehren sind gut und wichtig, aber wir sollen auch in Christus sein und in Christus bleiben. In Johannes 15, Vers 6 und 7 sagt Jesus, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Jesus sagt, wir sollen in ihm bleiben. Und nur wenn wir in ihm bleiben, dann werden wir auch Frucht bringen und am Ende gerettet werden. Wenn wir nicht in ihm bleiben, werden wir weggeworfen und verdorren und man wird sie ins Feuer werfen. Das heißt, dass am Ende die Menschen, die sich von Gott getrennt haben, nicht in Jesus bleiben, dass sie am Ende auch verloren gehen werden. Wir sollen nicht nur mit Jesus beginnen, sondern auch mit ihm den Lauf vollenden, im Glauben bleiben, den Glauben halten. Und das geht nur in der persönlichen Beziehung zu Jesus. Und übrigens, dieses Bild von Johannes 15 finden wir genau in der Mitte von den Abschiedsreden Jesu. Kapitel 14, 15 und 16 im Johannesevangelium sprechen vom Heiligen Geist. Dass Jesus sagt, wenn ich weggehen werde, wird der Heilige Geist kommen. Ich werde ihn euch senden. Und wenn er kommt, wird er euch in alle Wahrheit führen. Und genau in der Mitte haben wir dieses Beispiel vom Weinstock und den Reben. Das bedeutet, wenn der Heilige Geist kommt, wenn er jetzt da ist, dann ist seine wichtigste Aufgabe, dass er uns in diese Beziehung mit Jesus hineinführt und dass er uns bei Jesus hält, dass er uns daran erinnert, dass wir uns Zeit nehmen für die persönliche Andacht mit Gott, dass wir uns Zeit nehmen, in seinem Wort zu lesen, fürs Gebet, dass wir mit ihm verbunden sind, ganz eng verbunden sind. Und der letzte Punkt, der Gehorsam, das Halten der Gebote. Ich lese Matthäus 22, Verse 37 bis 40. Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Eine ganz wichtige Aussage Jesu, das für alle Christen Bedeutung hat. Das zeigt uns erstens, wenn wir nur die Gebote halten, aber die Liebe nicht haben, nützt uns das nichts. Zweitens, wenn wir nur Liebe haben, aber die Gebote nicht halten, nützt uns das auch nichts. Deswegen darf man die Gebote und die Liebe nicht gegeneinander ausspielen, nicht im Gegensatz stellen, sondern es ist das Gleiche. Es ist die andere Seite der gleichen Medaille. Nämlich die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Wenn ich Gott liebe, dann ist die Liebe nicht nur etwas Sentimentales, Gefühlsmäßiges, sondern das ist, dass ich Gott nachfolge, dass ich mich für ihn entscheide, dass ich mit ihm lebe. Und die ersten vier Gebote zeigen, wie das geht. Dass Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst keine Bilder anbeten, wir sollen Gottes Namen nicht missbrauchen und wir sollen den Sabbat halten. Das sind vier Punkte, wie wir unsere Liebe zu Gott zeigen können. Und wie wir unsere Liebe zum Nächsten zeigen können, ist in den letzten sechs Geboten, dass wir nicht Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen und so weiter. Und nicht begehren. Das heißt, dass Gott uns zeigt, wie wir unsere Liebe praktisch umsetzen. In den zehn Geboten. Deswegen sind die zehn Gebote ein Ausdruck der Liebe. Sie sind die Gebote der Liebe. Und deshalb ruft Gott uns auch auf, dass wir die Gebote halten sollen. Dass er uns die Gebote in unser Herz hineinschreiben möchte und wir sie denn aus ganzem Herzen heraus halten und tun. Als Zeichen, dass wir Gott lieben und ihm folgen. Ja, das waren die Punkte, die für unser Leben wichtig sind. Ich lade Sie ein, dass wir zum Abschluss noch zusammen beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir und danken dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben, dass du uns daran so deutlich zeigst, was richtig und wichtig und gut ist. Wir bitten dich, lass uns dein Wort immer besser verstehen, aber vor allen Dingen, dass wir das auch tun. Hilf, dass wir das, was wir erkannt haben, auch umsetzen können. Schenk du uns die Kraft, dass wir deine Gebote halten können, dass du sie in unser Herz hineinschreibst, dass wir sie gerne halten, weil es ist unser Verlangen danach ist. Jesus, hilf, dass wir jeden Tag die Zeit finden, mit dir zu leben, mit dir zu reden, die persönliche Andacht zu haben, dass wir jeden Tag unser Leben dir übergeben und du in unserem Leben Gestalt gewinnst. Verändere du uns in dein Bild und lass uns dir immer ähnlicher werden. So bleib du bei uns mit deinem Segen. In Jesu Namen. Amen. Das war jetzt das Thema Nummer 8 über die Brüderbewegung. Herzliche Einladung zum nächsten Teil, Teil Nummer 9, die Methodisten.